so vielleicht so 30 Zentimeter.
Ich habe 5 Knieoperationen hinter mir und da bekommt es mein Knie nicht so sehr gut, wenn ich eine Stunde lang stehe. Ja, ich soll zunächst ein bisschen was von mir erzählen, mich vorzustellen. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen und zwar in einem Elternhaus, wo man sonntags nicht in den Gottesdienst ging. Mein Vater war großer Naturfreund und da ist die Familie sonntagmorgens um 6 Uhr abmarschiert und unter 30 Kilometern ging das nie. Also 32 oder 35. Und das hatten wir dann bis 12 oder 1 Uhr geschafft und dann hat der Sonntag begonnen, gewissermaßen. Ja, ich bin dann im Alter von 16 mitten im Krieg in Stuttgart Menschen begegnet, die mir einen besonderen Eindruck machten, die einem Hauskreis angehörten, wie sich nachher ergeben hat, aber zunächst habe ich das nicht gewusst, was das überhaupt ist. Und mir sind die Leute nur aufgefallen, dass die also zum Beispiel da bei den Luftangriffen keine Angst hatten. Die haben die Nachbarn eingesammelt, bis zum Bunker war etwa eine Viertelstunde zurückzulegen. Und die Alten und Kranken konnten diesen Weg nicht machen. Und dann haben diese Leute in ihrem Keller, der gar nicht besonders befestigt war, die Alten und Kranken gesammelt und haben mit denen relativ heiter den Luftangriff überstanden. Und da habe ich mich gefragt, was sind das für Leute, die das tun, die offensichtlich keine Angst haben, sondern sich um andere annehmen und die so einen fröhlichen Eindruck machen, trotz der schwierigen Zeiten. Und dann bin ich eingeladen worden, dorthin zunächst meine beiden Schwestern und dann ich. Und dann habe ich also entdeckt, dass der Auferstandene die größte Realität unseres Lebens ist. Und da hat mir ein Wort besonderen Eindruck gemacht, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, den meinen Leben im Überfluss zu bringen. In der alten Luther-Übersetzung stand da Leben und volle Genüge. Da habe ich immer gedacht, naja, Genüge, was ist eigentlich Genüge? Das klingt so nach der alten Zeugnisnote genügend und das kann es ja wohl nicht sein. Nicht? Und dann habe ich gemerkt, dass im griechischen Urtext da steht überfließendes Leben. Also Leben im Überfluss. Und das hat mir schon imponiert, nicht so, wenn man so 16, 17 ist. Das ist schon eine schöne Geschichte, Leben im Überfluss. Und dann ging das ganz interessant weiter. 3 Monate später flog unser Haus dann in Stuttgart durch eine Luftmine in die Luft und wir haben mit ganz knapper Not gerade überlebt. Eine meiner Schwestern schwer verletzt. Und dann weiter ein paar Monate hat mich die Großdeutsche Wehrmacht dann eingezogen und ich fand mich einige Zeit dann später in russischer Gefangenschaft. Ja, bitte. Aha, ja, vielen Dank. Jetzt wollen wir das noch ein bisschen höher nehmen. So, ja, so ist es so besser. Bitte schön. Ja, also noch einige Zeit später fand ich mich dann plötzlich in Sibirien vor. Und da war mir das dann besonders eindrucksvoll. Was bedeutet eigentlich jetzt Leben im Überfluss? Dass er da verheißen hat. Nicht? Und da wurde mir dann auch gleich deutlich, das hat mit unserem Thema jetzt zu tun, Entfaltung des Heiligen Geistes ist ja das Oberthema im Laufe unseres Lebens. Und das Unterthema ist für mich Entfaltung des Heiligen Geistes in den Beziehungen, und speziell auch in den Beziehungskonflikten. Heute Morgen in der Andacht von Bruder Straub war dann die Rede vom Leiden. Ja, und gerade in diesem Beziehungskonflikt habe ich dann zunächst überhaupt nicht verstanden, was Jesus eigentlich vorhat. Ich habe immer geglaubt, naja, vor der Gefangenschaft wird er dich bewahren, nicht? Das würde dir ja nicht zumuten. Und dann finde ich mich da also jetzt plötzlich vor in Sibirien, und das können sich kaum so heute vorstellen, schlafen auf dem blanken Boden, nichts zum Zudecken, Irgendwann muss man sich nackt ausziehen und dann alles abgeben, was man hat. Und dann kriegt man nur zwei alte Uniformstücke. Mein Vorgänger hatte da so ein kreisrundes Loch hinten, nicht? Der hat einen Genickschuss gekriegt. Und dann so eine komische russische Unterhose, die hat keinen Zug, sondern sie müssen sie festhalten, damit sie nicht runterfällt. Und so ein ganz kurzes Unterhemd dann, so ein weites, wie es die Russen haben. Und das ist alles, was sie haben. Und dann morgens um 2:30 aufstehen, 3 Uhr Abmarsch zur Arbeit, nach einer Stunde ist man dann da, Schwerarbeit im Steinbruch, morgens um 8 Uhr kommt das feudale Frühstück, nicht wie ein Buffet wie hier, sondern da gibt es eine spärliche Wassersuppe, Essgeschirr, ist eine alte Konservenbüchse, und da sehen Sie den gelben Grund der Büchse durch die Suppe durch. Sie können sich vorstellen, wie viel da drin rumschwimmt. Und dazu ein Stück russisches Schwarzbrot, eine Scheibe, das ist so ein glitschiges Brot, wenn Sie eine Krume nehmen, werfen Sie an die Wand, die bleibt dort kleben, nicht so klebrig ist das. Tja, und mittags und abends dasselbe, mittags gibt es dann noch in der Konservendose so viel russischen Hirsebrei, Hirsekascha. Und das heißt, dass nach ein paar Wochen die ersten morgens verhungert liegen bleiben, nicht? Hungerödeme haben dann alle, und alle haben natürlich Enteritis, Durchfall oder Ruhr. Ich hatte die Amöbenruhr. Und dann sind sie so schwach, dass sie sofort, wie sie nicht mehr gehen müssen, sich auf den Boden fallen lassen. Wenn sie nicht einen Kolbenstoß im Kreuz haben, wo dann gesagt wird, dabei, dabei, nicht? Und gibt keine Gottesdienste da. Ist alles viel zu trostlos oder sonstige Veranstaltungen, Theater oder so, gar nichts. Und die Russen sagten, ihr dürft nie wieder nach Hause, ihr müsst für den Rest eures Lebens für Hitlers Untaten büßen. Winter ist die Hälfte gestorben. Ja, und das ist jetzt Leben im Überfluss? Wie ist es? Was mutet er uns dazu? Und wie ist es mit seinen Verheißungen? Und ich habe dann gemerkt, es war eine ganz große Erfahrung. Ich war allein schon die Beurteilung der Realität. Also da waren bei den Gefangenen Universitätsprofessoren oder waren hohe Dienstgrade oder sehr reiche Leute, Fabrikbesitzer oder große Gutsbesitzer und sowas. Und da ist zu registrieren, dass am Rande des Hungertodes, das alles seine Bedeutung völlig verliert. Es ist völlig unwichtig. Wie viele Millionen einer da hat oder nicht hat, es kommt allein an drauf, welche innere Substanz da ist, nicht? Ob da einer die Kraft hat zu überleben oder sich dieser Realität zu stellen. Ja, und dann habe ich also gemerkt, war mir dann ein ganz großes Geschenk, und das hat diese Zeit bis zum heutigen Tag zur eindrücklichsten meines Lebens gemacht, für die ich sehr dankbar bin, die ich gar nicht missen möchte, dass eben seine Fürsorge ganz anders verläuft, wie wir uns es vorstellen, und dass er eine ganz andere Konzeption hat und die Dinge anders bewertet. Also da ist mir erstens dann begegnet ein sächsischer Christ, der aus so einer sächsischen landeskirchlichen Gemeinschaft kam, und mit dem konnte ich beten. Das war mir schon ein großes Geschenk. Zum Zweiten, mein Neues Testament hatten sie mir auch abgenommen, war für die Russen besonders wichtig, das Bibelpapier, da konnten sie nämlich ihre Machorka-Zigaretten gut mitdrehen, nicht? Die haben ja geliefert gekriegt, so den Tabak nach Gewicht. Und dann brauchten sie immer Papier, um Zigaretten zu drehen. Und da war das dünne Bibelpapier besonders begehrt bei ihnen. Und dann kam ich neben einem katholischen Priester zu liegen. Und der hat sein Neues Testament wiederbekommen. Und dem hat es auch abgenommen, der ist dann zum Offizier gegangen, hat gesagt, er sei Priester, und dann hat er es wiedergekriegt. Und der hat dann nachts, wir durften uns oft erst um 10 Uhr hinlegen, und um 2:30 aufstehen. Das waren also nur wenige Stunden, aber weil die Baracken unter der Erde lagen, die hatten ein Grasdach, die waren so in den Boden reingegraben und waren dann ohne Fenster, brannte da Tag und Nacht Licht in diesen Baracken. Und von daher hatte man auch nachts Beleuchtung, und da hat dieser Priester halbstundenweise sein Neues Testament ausgeliehen. Und da habe ich dann gelesen, Römer 8, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Weder Angst, noch Trübsal, noch Hunger, noch Verfolgung, noch Schwert. Wenn ihr das liest, man völlig anders. In der Situation, wo man genau diese Dinge betreffen, man die ganz hautnah hat, und da wird die Liebe Gottes zugesichert. Und da redet das Wort, also mir ist es damals so gegangen, ganz neu und sehr viel eindrücklicher, wie wenn wir hier dann von unserem Wohlstand umgeben sind und gemächlich so uns einen Text dran machen. Und dann, was mir das Eindrücklichste war, gerade beim Essen hat sich dann Ehre in neuer Realität gezeigt. Bei dieser Wassersuppe war es so, Spülwassersuppe nannten wir das. Da haben alle möglichst rasch gegessen, weil die Küche so reichlich gekocht hat, dass die ersten 10 bis 15 einen sogenannten Nachschlag bekommen haben. Nicht? Noch eine Kelle von dem dünnen Süppchen. Und weil man Tag und Nacht hungrig war, ich war, wie ich dann entlassen war, ein Jahr lang zu Hause immer hungrig. Auch wenn ich satt war, hatte ich trotzdem immer Hunger. Hat man dann rasch gegessen, um bei denen zu sein, sich sofort wieder angestellt, bei denen zu sein, die also vor diesem Nachschlag was gekriegt haben. Und das habe ich am Anfang auch mitgemacht, dann habe ich gemerkt, es bringt gar nichts. Und habe mich stattdessen ganz in Ruhe hingesetzt und gebetet und für das Süppchen gedankt, für das, was er schenkt. Und dann war plötzlich er da, das ist gar nicht zu erklären, in Gestalt eines ganz tiefen Friedens, in dem er sich selber schenkte. Und das war eine unerhört eindrückliche Erfahrung. Ihn gewissermaßen in dieser Mangelsituation als den zu erfahren, der Leben im Überfluss schenkt, obwohl ich äußerlich überhaupt nichts habe, von dem, was man üblicherweise hat. Und so bin ich dann außerordentlich beschenkt dann aus dieser Zeit hervorgegangen und wie gesagt sehr dankbar dafür. Nun, ganz kurz, mein alter Traum war immer Hausarzt zu werden. Ich habe mich dann im Studium mit Medizin, Zahnmedizin und Psychologie befasst und hinterher dann noch eine psychoanalytische Ausbildung gemacht, also tiefenpsychologische Weiterbildung. Und hatte dann zunächst eine eigene Praxis und habe dann einen Ruf bekommen in die Diakonie und meine Frau und ich uns ein Jahr lang überlegt, ob wir das tun sollten und hatten das dann als unseren Ruf erkannt und waren dann 3 Jahrzehnte in Oberschwaben, in Wilhelmsdorf tätig, in den Fachkrankenhäusern Ringenhof und Höchsen. Und jetzt gerade bin ich dann im Ruhestand. Ja, zu unserem Thema Entfaltung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ich will dann morgen und übermorgen zu den Beziehungen und Beziehungskonflikten, speziell im Leben des Christen, etwas mehr sagen. Aber zunächst einmal denke ich, sollten wir auf das Wort hören, was das Wort zu unseren Beziehungen sagt. Aus 2 Gründen. Einmal, weil die Beziehungen heute besonders problematisch geworden sind und jeden Tag eigentlich problematischer werden. Einer der bedeutendsten, international bekanntesten Psychotherapeuten unserer Tage, der Herr Watzlawick, der hat dazu gesagt, der Patient ist heute, na, raten Sie mal, die Beziehung, sagt er, die Beziehung ist heute krank zwischen den Menschen. Das entspricht genau der Selbstverwirklichungsideologie unserer Tage. Dabei gehen die Beziehungen zugrunde, wenn ich mich selber als den Maßstab nehme und alles danach beurteile, was für mich gut ist, mir gut bekommt, und alles andere schiebe ich weg. Das macht die Beziehungen kaputt. Aber das andere ist dann, dass das Wort heute fragwürdig geworden ist. Da hat mir ein junger Pfarrer vor einiger Zeit erklärt, man könnte doch die Bibel heute nicht mehr als Gottes Wort ansehen. Er hatte gerade an diesem Tag seinen ersten Diensttag im Pfarramt. Er war ganz frisch von der Uni gekommen oder relativ frisch, so ein Vikariat hatte er hinter sich. Und er hat dann gesagt, 200 Jahre historisch-kritischer Forschung machen es unmöglich, dass wir die Bibel als das Wort Gottes ansehen. Und höchstens einige Teile davon, da kann man sich überlegen, ob das als das Wort Gottes bezeichnet werden kann. Und nun ist es so, dass über die an den Unis weithin gelehrte Theologie die konkrete Autorität der Schrift und das Vertrauen in ihre Glaubwürdigkeit weithin zerfallen ist. Große Teile des Neuen Testaments erscheinen als fragwürdig. Da wird gesagt, der neutestamentliche Kanon sei gezeichnet von widersprüchlicher Gegensätzlichkeit und die kanonischen Schriften, wie sie vorliegen, seien unstimmig und unzuverlässig. Und von daher, ich denke, es ist nicht groß für uns im Wesentlichen dran, daran zu klagen, obwohl wir an der richtigen Stelle da auch aufstehen müssen, für die Wahrheit einstehen müssen. Aber für uns ist heute dran, die Schrift ganz neu als Quelle der Wahrheit, die uns weise macht, die Licht und Leben vermittelt, selber wahrzunehmen, immer neu und wahrnehmbar für andere zu machen. Und das heißt, dass wir uns gerade Texten stellen, die zunächst mal schwierig sind, die für unsere Zeitgenossen inakzeptabel sind, wo scheinbar widersprüchliche Aussagen gerade für unsere Alltagspraxis bedeutsame Einsichten herausstellen. Und von daher habe ich also für heute Morgen als einen Text, der im Neuen Testament ganz ausführlich Beziehungen und Beziehungspraxis, wie Gott sie sich vorstellt für uns Christen, Epheser 5 gewählt. Epheser 5 ab Vers 21, wo es speziell um Beziehungen in der Ehe geht. Aber die Alleinstehenden unter uns brauchen nicht traurig zu sein. Das hat nun für uns alle auch Bedeutung, die wir keinen Ehepartner haben. Große Bedeutung. Ich will an der einen oder anderen Stelle darauf hinweisen. Das sind grundsätzliche Texte, die uns da Perspektiven deutlich machen, die für alle große Bedeutung haben. Also ab Vers 21, Epheser 5, ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Die Frauen seien ihren Ehemännern untertan, als gelte es dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, ebenso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er freilich ist zugleich der Retter seines Leibes. Dennoch, wie die Gemeinde dem Herrn Christus untertan ist, so sollen es auch die Frauen ihren Männern in jeder Beziehung sein. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Ebenso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen wie ihre eigenen Leiber zu lieben. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Es hat ja noch nie ein Mensch sein eigenes Fleisch gehasst, sondern jeder hegt und pflegt es, ebenso wie Christus es mit der Gemeinde tut. Denn wir sind Glieder seines Leibes, Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Weibe anhangen, und die beiden werden ein Fleisch sein. Hier liegt ein großes Geheimnis vor. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Doch wie dem auch sei, bei euch soll ein jeder seine Frau so lieben wie sich selbst. Die Frau soll ihrem Mann mit Ehrfurcht begegnen. Zu diesem Text hat der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Herr Pfarrer Manfred Kock, gesagt: Diese Aussage des Paulus von der Unterordnung der Frau unter den Mann ist sexistisch und überholt. Ich glaube nicht an eine Schöpfungsordnung in dem Sinne, wie Paulus in Epheser 5 darüber schreibt. Ich glaube vielmehr, dass Christus keine Hierarchie zwischen Mann und Frau mehr gewollt hat. Denn sonst könnte es schnell wieder heißen, ihr Christen seid die, bei denen die Frauen parieren müssen. Und die Bischofskandidatin der Evangelischen Kirche für Hamburg, Frau Ruth Rohrand, hat gesagt: Diese Forderung des Paulus nach Unterordnung der Frau ist eine Sünde wider den Heiligen Geist. So, das könnte man ja beinahe aufhören, nicht? Diesen Text anzuschauen. Aber ich denke, jetzt müssen wir erst recht graben, alle, und sehen, was denn da hier wirklich steht. Und hier ist wieder die Entfaltung des Heiligen Geistes notwendig, dass er uns leitet und deutlich macht, was er uns damit sagen will. Nun also, wenn wir uns den Text näher ansehen, dann fängt es gleich im Vers 21 damit an, wenn Sie das wörtlich übersetzen: Seid euch einander unterordnend in der Ehrfurcht vor Christus. Bitte schön, was heißt es? Seid euch einander, wie verstehen Sie das?
Schuldig.
Schuldig, ja, schön.
Beide gleichzeitig.
Beide gleichzeitig, so ist es.
Achten.
Die Frauen den Männern und die Männer den Frauen. Da kann also von Einseitigkeit ja gar keine Rede sein. Sie müssen den Text nur genau angucken. Und es schließt von vornherein aus, vom ersten Vers an schließt es schon aus, eine einseitige Männervorherrschaft. Und wenn Sie das griechische Wort genau angucken, hypotasso, sich unter etwas stellen, dessen rückbezügliches Werk, das heißt Verb, sich freiwillig gegenseitig unterordnen, aus eigenem Entschluss. Also, ich betone es andersrum, die Männer sollen sich freiwillig aus eigenem Entschluss ihren Frauen unterordnen. Für die Frauen, denke ich, ist es ja selbstverständlich, nicht? Wir haben den Text schon immer verstanden. Aber die Männer steht da, schreibt der Paulus. Und das erfordert nun nicht nur Reife und Charakterstärke, das auch, sondern, wenn wir jetzt wieder genau hingucken, erfordert das den Heiligen Geist. Und zwar ist es so, dass es sich bei diesem Unterordnen um einen sogenannten partizipialen Anschluss handelt. Das heißt, im Vers 18 steht das erste vollständige Verb. Ich hoffe, Sie haben Ihre Bibel dabei, dann können Sie nachschlagen. Und das erste vollständige Verb heißt, werdet voll Geistes. Und da muss man eigentlich einen Doppelpunkt setzen von der griechischen Grammatik her. Und dann kommen diese vier partizipialen Anschlüsse, was es also heißt, voll Geistes zu werden. Das wirkt sich dann aus im Reden zum Nächsten, im Reden mit Gott, im Gebet, wirkt sich aus in der Dankbarkeit, sei dankbar alle Zeit für alles. Nicht wahr? Praktizieren Sie das? Für das schwierigste Ding in Ihrem Leben, haben Sie dafür gedankt? Empfehle ich Ihnen sehr, vielleicht kommen wir in den nächsten Tagen noch drauf. Das kann man offensichtlich auch nicht ohne den Heiligen Geist tun. Alle Zeit für alles danken. Aber das ist sehr wichtig. Und dann das Letzte, das Vierte, wie sich das Vollgeisteswerden auswirkt, sich einander freiwillig unterordnen. Einander. Nun, was bedeutet das praktisch? Ich denke zum Beispiel, dass wir nicht moralisierend miteinander umgehen, wie wir das so gerne tun. Wenn da einer was sagt, wodurch ich verletzt werde, dann sage ich gleich, welch schlimmer Mensch, nicht? Wie kann der nur mich so verletzen? Ich richte, wo Jesus ausdrücklich sagt, sollten wir nicht tun. Wir werden morgen dann ausführlich davon sprechen müssen, woher das kommt, dass nämlich jeder von uns in einer eigenen Welt lebt und aus seiner eigenen Welt heraus ganz unterschiedlich die Dinge bewertet, ganz andere Gefühle hat. Und das einander höher achten, sich freiwillig einander unterstellen, heißt natürlich, dass ich zunächst mal den in seiner Welt respektiere und nicht so reagiere, wie das so häufig der Fall ist. Kaum hat er drei Worte gesagt, das stimmt überhaupt gar nicht, was du da sagst, nicht? Das ist alles völlig anders. Ich habe noch gar nicht zugehört. Ich habe ihn noch gar nicht verstanden. Ich weiß noch gar nicht, in welcher Welt er lebt. Und dann schneide ich ihm schon das Wort ab. Das ist das Gegenteil von sich freiwillig unter den Stellen. Wirklich ihn zu verstehen versuchen. Was ihn bewegt, was er meint. Ihn ernst nehmen. Und Paulus sagt dann auch gleich, wie das möglich ist. Er ist ein ganz praktischer Mensch, der ganz praktische Hilfen gibt in seinen Texten. Er sagt, möglich ist das in der Ehrfurcht vor Christus. Was stellt er sich eigentlich vor, wenn er das so sagt, in der Ehrfurcht vor Christus? Wenn sich da einer von uns unterhält mit einem Partner, mit seinem Ehepartner oder mit einem anderen Gemeindeglied oder mit der streitlustigen Nachbarin, dann geht es zunächst mal darum, dass die beiden nicht allein sind, sagt der Paulus, sondern, wie ist das? Zwischen den beiden, sagen wir, zwischen den beiden Ehepartnern, zwischen Mann und Frau, sitzt der Auferstandene. Und wenn Sie sich also jetzt vorstellen, da bei Ihrem letzten kleinen Ehekrach, den Sie da beim Frühstück hatten, dass dann zwischen Ihnen der Auferstandene leibhaftig Platz genommen hätte und Ihnen dazu hört und Sie dabei anschaut. Wie wäre Ihr Gespräch verlaufen, wenn das wirklich so gewesen wäre? Sehr viel anders, nehme ich an, nicht? Sehr viel anders. Da hätte Liebe in Wahrheit eine sehr viel größere Rolle gespielt. Und nun sagt der Paulus, das ist ja so, das ist ja nicht in deiner Einbildung so, sondern das ist in der Praxis so, in deiner Lebenspraxis, dass der Auferstandene immer, wie sagen wir das doch, alle Tage bei euch bis an der Welt endet. Das glauben wir doch in der Theorie. Das heißt doch, dass er jeden Tag auch bei unseren Auseinandersetzungen uns zuschaut und zuhört. Und er sagt, jetzt bitte behalte dich doch in deinen Auseinandersetzungen, wenn immer das auch ist, so wie wenn er dir zusieht, die Worte von deinen Lippen abliest, ja, sie schon kennt, solange sie noch in deinem Herzen sind. Und dann wirst du besser dich freiwillig dem anderen unterstellen können, wie es die Ehrfurcht vor ihm gebührt. Wäre das was für Ihre Lebenspraxis? Dass Sie dann, ab wann sind Sie wieder zu Hause? Ab Donnerstagmorgen oder Mittwochabend oder sonst was? Damit beginnen, ihn ernst zu nehmen? Nun, wir kommen dann zum Vers 22. Wie Frauen lieben sollen. Und da steht also jetzt schon was sehr Merkwürdiges. Die Frauen sollen sich den eigenen Männern so unterordnen wie. Wie steht, was steht wörtlich da? Als gelte es dem Herrn. Und ich bitte Sie, also ich darf jetzt mal die anwesenden Ehefrauen fragen. Welche der anwesenden Frauen hat je schon in ihrem Leben daran gedacht, diesen Imperativ des Paulus wirklich ernst zu nehmen? Bitte schön, ich sehe keine Wortmeldung. Denn wir sagen natürlich, also ihn einigermaßen respektieren, selbst wenn er sich manchmal ziemlich komisch anstellt, nicht? Und so halbwegs gute Miene zum bösen Spiel machen, aber ihn ansehen und behandeln wie den Herrn, naja, das ist doch unmöglich. Nicht? So mit ihm umgehen, als wäre da Jesus an dieser Stelle, geht doch nicht. Kann man doch nicht, oder? Was soll denn das?
Doch, das kann man wohl, wenn man so geliebt wird wie Christus, die Gemeinde liebt mich. Also, es ist das
andere. Aha, aha. Ja, aber warum hat denn niemand von uns hier dran gedacht, wenn Sie sagen, das kann man? Es hat noch niemand dran gedacht, das zu tun. Offensichtlich.
Voraussetzung fällt. Ja. So geliebt. So geliebt.
Ja, Sie sind doch so geliebt, oder? Bezweifeln Sie das?
Ja.
Jesus liebt sie nicht so?
Ja, Jesus aber.
Ja, der steht ja hier gar nicht da. Das steht ja hier jetzt gar nicht da, dass die Frauen das zur Voraussetzung machen dürfen. Die Männer kommen nachher noch dran in dem Text. Die kriegen ja Fette noch weg. Aber zunächst mal ist von den Frauen geredet. Und da ist keine Voraussetzung gemacht im Blick auf die Männer. Da wird nur gesagt, die Frauen sollten ihre Männer so ansehen, so behandeln, so mit ihnen umgehen, als gelte es Jesus. Ja, also da werden die meisten von uns sagen, das ist eine totale Überforderung. Und Sie merken in dieser Stelle, wie leicht wir da auswitschen und abheben auf unsere subjektive Realität. Das, was wir halt bringen können, nicht so, wie das einigermaßen geht. Aber der Auferstandene hat für uns viel mehr vor, als das, was uns gemeinhin aus unseren eigenen Ressourcen heraus möglich ist. Der will viel mehr. Was will er? Das, was er selber vermag. Es ist das Geheimnis bei Paulus. So lebe nun nicht mehr ich. Er in mir. Und er in mir kann auf einmal Dinge tun, die mir völlig unmöglich wäre. Er tut, das ist die Botschaft von Watchman Nee, nicht? Den wir gestern Abend hörten. Und das ist ein Geheimnis, zu entdecken, was der Auferstandene in ihnen schaffen will. Und das will er genau dort schaffen, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo es bei uns aufhört, wo wir nicht mehr können, wo wir kapitulieren müssen. Und dort beginnt erst das eigentliche Auferstehungsleben. Nun, aber ich will jetzt noch von der anderen Seite her anfangen. Bei der psychologischen Weisheit der Schrift, wenn ich das mal so formulieren darf. Und da will ich jetzt einfach ein paar säkulare Zeugen anführen. Einmal den Soziologen, das ist ein Wissenschaftler, Professor Holstein, der ist so mit der bedeutendste Soziologe, also Beziehungsforscher unter anderem, den wir in der Bundesrepublik haben. Und der hat vor einiger Zeit einen Artikel veröffentlicht im Spiegel, ich bin sonst kein Spiegelleser, aber eine Ärztin, die ich gut kenne, die Christin ist und Psychotherapeutin, die hat mir diesen Artikel zugeschickt. Ich sollte ihn doch lesen, habe ich in der Gebühren zur Kenntnis genommen. Und der Herr Professor Holstein führt darin aus, dass die Frauen heutzutage eigentlich immer noch seien wie seit tausenden von Jahren. Sie erwarten von ihren Männern, was erwarten sie von ihren Männern? Ja, dass sie also so eine Art Märchenprinzen seien. So edle Ritter und Helden, an deren Brust man sich anlehnen kann, wo man Stärke und Geborgenheit findet, die mutig vorangehen durchs Leben, das Leben meistern, einen auf Händen tragen und so weiter. Ja, ja, sagen die Frauen, ja, ja. So, und was finden die Frauen jetzt in der Wirklichkeit des Lebens vor in ihrer Ehe? Also immer dann, wenn die Projektionsphase beendet ist, nicht, ist diese Phase, wo ich meine eigenen Erwartungen dem anderen überstülpe, wo dann die große Enttäuschung anfängt. Was ist Enttäuschung? Das Ende der Täuschung, nicht? Bisher habe ich mich getäuscht und jetzt sehe ich ja. Und was sehen die Frauen dann? Oh. Einen kläglichen kleinen Jungen, nicht? Keinen großen Ritter, keinen tollen Helden, sondern der an vielen Stellen auch schwach ist und halt zu kurz kommt und gar nicht auf Händen trägt, sondern am Ende ist und so weiter. Brauche ich ihn gar nicht näher ausführen. So, und was ist jetzt die normale Reaktion der Frau auf diese Enttäuschung? Bitte schön. Bitte? Frustration, ja, aber das ist noch ein bisschen wenig. Wie wirkt sich die Frustration aus? Aha, Verachtung, Ablehnung, Empörung. Das steigert sich bis zum Hass. Ja. Und das ist die normale Reaktion auf diese großen Erwartungen. Von daher haben sie so viele Scheidungen, nicht? Heutzutage in Großstädten 50% und darüber. Steigende Tendenz, dass man die Gemeinsamkeit nicht mehr schafft. Nun bedenken Sie also dieses Wort des Paulus, was er da sagt, annehmen wie Christus. Und da kommt jetzt mal ein zweiter säkularer Zeuge, das ist der Herr Goethe, der ja kein Christ war. Er stand mal kurz vor der Bekehrung, leider hat er den letzten Schritt nicht getan, aber er war sehr in der Nähe. Trotzdem hat er sehr gute Einsichten. Und er hat gesagt, als säkularer Mensch, wenn wir unseren Nächsten behandeln, wie er ist, machen wir ihn schlechter. Wenn wir ihn behandeln, wie er sein sollte, dann machen wir ihn besser. Also, wenn die Frauen ihre Männer behandeln, wie sie sind, also die kläglichen kleinen Jungen, nicht armselig und schwach in vieler Hinsicht, wenn sie so behandeln und sagen, also, kriegst noch mal eine drauf, du bist es ja eigentlich gar nicht wert, dass ich dich geheiratet habe, nicht? Was ist dann nach Goethe? Dann werden sie immer noch größere kleine Jungen. Also ich kenne christliche Familien, muss ich Ihnen sagen, wo beide wirklich Christen sind, wo Frauen ihre Männer verachten wegen ihrer Schwäche und Hilflosigkeit. Und das wirkt sich tödlich aus auf die ganze Familie, besonders auch auf die Kinder. Und jetzt sagt der Herr Goethe, wenn du ihn aber behandelst, wie er sein sollte, nun wie sollte denn ein Mann sein, aus der Sicht einer Christin. Wie sollte er denn sein? Aha, Haupt, vorbildlich. Naja, benennen Sie das Vorbild in einem Punkt. 2. Korinther 3,18 schreibt Paulus, was sei unser Ziel als Christen? Gilt nur für Männer und Frauen, aber da hat man bloß die Männer im Auge. Die Verwandlung in das Ebenbild Christi. Das sei unser Ziel. Und dann begegnen sie demselben Ding wieder. Behandle ihn so, wie er sein sollte, nämlich wie Jesus. Das ist den Frauen. Handle ihn wie Jesus. Als ob es sich um Jesus handle. Und dazu sagt der Herr Goethe, dann trägst du dazu bei, dass es so wird wie Jesus. Das heißt, du selber kannst an dem, was du dir wünschst, mitarbeiten. Das ist das Ziel des Vaters im Himmel, dass du das mit selber erreichen, mit dazu mitwirken kannst, in seiner Gegenwart, mit seiner Hilfe. Das heißt, die Frauen können ihre Männer vom Ziel her sehen und das ermöglicht es ihnen beizutragen, dass er so ist, wie er sein sollte. Das kann man wieder auf allen Ebenen des Lebens tun. Wie ich Chef geworden bin, zwei Fachkliniken, 100 Mitarbeiter, 200 Patienten, da habe ich mir genau dieses Wort überlegt. Ich habe gesagt, so, jetzt bin ich verantwortlich für 300 Leute. Und jetzt muss ich bei jedem sehen, versuchen, welches Ziel hat Gott mit diesem Menschen? Nicht, das steht ja in der Schrift, dass Gott aus jedem von uns ein Original macht. Da wollen wir morgen noch mehr davon reden. Einmaliges Original, wie es kein zweites Mal unter dieser Sonne gibt. Und es hat Ewigkeitsbedeutung. In der Offenbarung kommt das raus. Wir werden einen neuen Namen an unserer Stirn tragen. Neuen Namen, das heißt, neuer Name ist im Neuen Testament immer Symbol für Gesamtpersönlichkeit. Eine neue, einmalige Gesamtpersönlichkeit schafft er durch unser Leben hindurch aus uns. Und habe ich mir überlegt, als Chef muss ich mich jetzt da einklinken. Versuchen, mir zu überlegen und mich da leiten zu lassen, was soll aus dem werden? Und dann trage ich nach Möglichkeit in meinem Umgang mit diesem Menschen dazu bei, dass seine Zielsetzung erreicht wird. Wäre das nichts für Sie? Mit allen Menschen, mit denen Sie zu tun haben? Hier steht's. Und das ist dann eine Hilfe für uns, wo unser Text dann auch uns darauf hinweist, dass wir in der Ehrfurcht vor dem Auferstandenen das tun können. Das heißt natürlich, seine Kräfte, seine Potenziale dafür in Anspruch nehmen dürfen. Und zum Zweiten, dass wir dann frei werden von diesem Schema, das wir seit Kindheitstagen eintrainiert haben. Was ist es für ein Schema? Haben wir schon im Kindergarten gelernt. Wie du mir, so ich dir. Wenn mir einer da eins einen Faustschlag gibt im Kindergarten in die Seite, nicht, na, muss ich dann lernen, dann muss ich dem möglichst zwei geben, damit er mich in Ruhe lässt, nicht? Wenn ich mich nicht wehre und so hinstehe, dann kriege ich jeden Tag was ab, nicht? Dann hat er seinen Spaß daran. Und dann lernen wir, wie du mir, so ich dir. Das ist so ein natürliches Prinzip. Und jetzt kann ich dann lernen, das geistliche Prinzip. Und wie heißt das? Aha.
Christus.
Aha, Christus. Wie er mir, so ich dir. Wie er mich behandelt, so behandle ich dich. Und wie er eine Zielsetzung hat mit mir, so will ich mit der Zielsetzung mit dir umgehen. Und das gibt nun den Frauen eine wesentliche Hilfe. Das hat mit der Schöpfung der Frauen zu tun. Mit dem spezifischen fraulichen Problem. Wenn ich das jetzt praktiziere, die Männer so behandeln, wie Jesus behandelt sein sollte, wollte, dann hilft mir das, mein Ideal abzutrauern. Das muss jede Ehefrau tun. Ihre idealistische Vorstellung vom großen Helden und starken Kämpfer abtrauern. Das ist ein schmerzlicher Trauerprozess. Diese Ideale, die ich dem anderen übergestülpt habe oder sie ihm um die Ohren schlage, loszulassen. Wozu hilft mir das nämlich? Mich seiner Realität zu stellen und ihn anzunehmen. Das Wort, das ich vorhin schon zitiert habe, was von uns verlangt wird, wir sollen den Nächsten annehmen, wie? So wie er uns, schreibt Paulus im Römerbrief. Also, vorbehaltlos. Und dann, wenn du ihn angenommen hast, dann darfst du auch mit beitragen zu seiner Veränderung, nicht? Aber nicht vorher sagen, ich lehne dich ab, weil du nicht so bist, wie ich dich mir vorstelle. Verarbeitung der unvermeidbaren Enttäuschung. Deswegen sagt der Paulus das den Frauen. Und das hilft also inmitten von Schwäche und Begrenztheit, den Mann zu respektieren, zu lieben, höher zu achten wie sich selbst. Jetzt kommen wir zum Vers 23. Der Mann ist das Haupt der Frau. Jetzt wird es also noch ein bisschen krasser. Der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Also, wie ich den Text dann gelesen habe, habe ich mir überlegt, ob denn da im Griechischen nicht ein bisschen was Netteres dasteht wie Haupt, nicht? Aber es steht halt Kephalē da und das heißt nun mal Führer, Leiter, Haupt. Das heißt, Paulus geht von einer vorgegebenen göttlichen Ordnung aus, die den Mann in eine besondere Führungsposition einsetzt. Und zwar, und das ist wichtig, unabhängig von seinen Eigenschaften und Charakterschwächen. Und das ist für uns mehr als ungewöhnlich. Denn normalerweise akzeptieren wir heutzutage nur eine gedeckte Autorität. Das heißt, wenn dahinter auch eine Persönlichkeit steht, die es verdient, dass man sie respektiert und achtet. Nun, wie sollen wir uns das erklären? Also erstens ist es so, dass von den Frauen damit keine Sklavinnenposition, Sklavin-Gehorsamsposition erwartet ist. Denn gleich in Kapitel 6, Vers 1 und 5 steht statt Hypotasso, sich freiwillig unterstellen, ein anderes Wort, nämlich Hypakuo, das heißt gehorchen. Und das wird von Sklaven und Kindern verlangt, aber nicht von den Ehefrauen. Da wird nur die freiwillige Unterstellung verlangt, die von den Männern auch verlangt wird. Bitte, auf Gegenseitigkeit, nicht? Und die Männer, jetzt will ich mal bei denen anfangen, die Männer erhalten damit die Möglichkeit, indem sie als Haupt und Führer eingesetzt sind, ihre Profilierungszwänge loszulassen. Also die Kompensationsnotwendigkeiten für den kleinen, schwachen, hilflosen Jungen, indem man dann so den großen Macker spielt und den großen Angeber und seine Stärken betont und so, das haben die Männer damit gar nicht nötig, von der Schrift her. Sie sind eingesetzt in eine Führungsposition und dann können sie von daher nämlich ganz offen und demütig sich zu ihren Grenzen und Schwächen stellen und können von ihrer Armut sprechen und können ehrlich das sein, was sie sind, sehr verletzliche, unvollkommene Helden, nicht? Sie brauchen gar kein Theater mehr zu spielen, sie können ganz ehrlich werden. Die Schrift befreit sie dazu. Und da müssen wir uns natürlich fragen, was jetzt dieses Haupt- und Führersein bedeutet, denn das lässt ja allerhand Missverständnisse zu. Ich denke einmal Verantwortungsübernahme, dass ich für das Wohlbefinden von Frauen, Kindern tatsächlich die Verantwortung übernehme. Nicht, weil ich sage, Kindererziehung, das ist deine Sache, geht mich nichts an, ich bin mit beruflichen Problemen vollauf beschäftigt, mach du das. Nein, nein, der soll sich den Konflikten und Schwierigkeiten stellen. Zweitens ist er nun aufgerufen, die vorgegebene Position liebender Verantwortlichkeit auch zu füllen, dort hineinzuwachsen. Werde, was du bist, ist ja so ein biblisches Prinzip, nicht? Wir werden von heute auf morgen Christen, an einem Tag, wo wir Jesus aufnehmen in unser Leben, sind wir dann schon reife Christen? Nein. Sondern wir müssen das, was wir sind, gleichzeitig werden. Oder wir Männer, wir sagen irgendwann ja auf dem Standesamt, vor dem Traualtar, sind wir dann vollkommene Ehemänner, wobei Leibe nicht, nicht, sondern sind wir ein Leben lang Lehrlinge, um ganz allmählich das zu werden, was wir eigentlich sind. Und so ist es hier auch. Hauptsein füllen. Und dann haben wir noch einen wichtigen Punkt, weil nämlich das Hauptfürsein autoritäres Missverständnis nahelegt. Und unser Text beugt ja dem vor. An welcher Stelle? Welcher Formulierung? Sie müssen sehen, wie genau man da hingucken muss. Der Mann soll Haupt sein, ja, hier wird es gesagt. Gleich wie auch Christus Haupt der Gemeinde und Retter des Leibes ist. So wie er, nicht wie irgendwo in der Welt, sondern nur so wie er. Das allein ist erlaubt. Nun, wie ist es denn bei ihm? Das biblische Prinzip der Führung und Verantwortung, das ist fünfmal im Neuen Testament rausgestellt. Ganz eindeutig. Also eine der häufigst zitierten Stellen der Schrift. Da sagt Jesus etwa in Matthäus 20, 25, die Herrscher der Völker beherrschen sie, die Großen vergewaltigen sie. Bei euch aber, wie geht es weiter, wissen Sie? Darf es nicht so sein, es darf nicht so sein. Dann kommt Matthäus 20, Markus 10, Lukas 22, Johannes 13. Grundregel ist, Markus 9, 35 dann, wenn bei euch jemand der Erste sein will, muss er was sein? Von allen der Letzte und der Diener aller sein. Jetzt haben Sie das, was Hauptsein bedeutet. Mit dem Haupt haben die Frauen einen Diener bei sich, der der Letzte in der Familie ist. Also, das will ich konkretisieren, nicht? Wenn am Abend alle müde sind, man wohnt im fünften Stock, nicht des Hochhauses, und es gibt keinen Fahrstuhl, der ist ausgefallen, und dann ist noch eine Kiste Sprudel aufzuholen, weil alle durstig sind, wer darf das tun? Natürlich der Diener, ist doch klar, oder? Haben Sie eine Frage? Die Arbeit, die keiner machen will, ich will mal bei irgendwas Primitivem anfangen, Klo putzen, nicht? Wer darf die eigentlich machen? Ja, der Diener. Der Letzte von allen, nicht? Oder? Gibt es eine Frage? Nehmen Sie es also ganz konkret. Das unangenehmste Gespräch führen, da ist irgendwo, gestern Abend hatte ich so ein schönes Beispiel, Nachbar schmeißt Dreck auf meinen Garten und so, und dann ist mit dem Nachbarn zu reden, weil das gerade so nicht geht, nicht? Der beschreitet ständig seine Grenzen. Ja, da hat sich nichts mit Frau schicken und sagen, geh du mal rüber, nicht? Der Ehemann darf die unangenehmste Arbeit machen. Zu was hat sie einen Diener neben sich, der Letzte von allen ist? Habe ich mir als Chef überlegt. Jetzt bist du der Erste. Jetzt darfst du die geringsten Arbeiten machen. Das heißt nicht, dass ich anderen Leuten eine Arbeit wegnehme. Nicht? Das wäre auch nicht das Richtige. Aber da gibt es so gewisse unangenehme Arbeiten, die keiner machen will. Da habe ich mir gesagt, gut, du bist da jetzt dran. Was ist deine Aufgabe? Vom Wort her. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde es gar nicht schlecht, sich dran zu gewöhnen, das Unangenehmste im Aufblick zu ihm gerne zu tun. Bringt unglaublich viel, ist ungeheuer viel drin. Haben die Ehefrauen was dagegen, dass sie so einen Diener neben sich haben? Wäre für ihren Alltag eine große Bereicherung. Unser schwäbischer Landsmann Bosch hat dazu was gesagt, dass Führung erlaubt ja notwendig ist, aber sie hat eben durch Geist und Vorbild des Auferstandenen eine ganz neue Füllung erfahren. Bosch hat also gesagt, Führen und Dienen sind keine Gegensätze, vielmehr geht die Führungseignung aus der Bereitschaft zum Dienen hervor. Führen ist eine besondere Form des Dienens. Ich möchte wünschen, dass alle unsere Industriekapitäne und Manager sich dieses Bosch-Wort zu eigen machen. Ich denke, dass es dann in unserer Industrie um einiges besser gehen würde. So, wir kommen jetzt zu dem Thema, wie Männer lieben sollen. Interessante Frage, nicht? Und es wird den Männern gesagt in drei Versen. Vers 25, 28, 33 werden sie zur Liebe ermahnt, die Frauen überhaupt nicht. Scheinbar können die das. Die brauchen wir nicht dazu ermahnen, nicht? Aber die Männer. Und zwar wird ihnen nun gesagt, nach drei Kategorien, einmal erstens nach Maß der männlichen Liebe, zweitens Ziel der männlichen Liebe, drittens Art der männlichen Liebe. Nun, warum muss man die Männer zur Liebe ermahnen? Warum haben die denn damit Schwierigkeiten? Es ist auch nützlich, darüber nachzudenken. Wir müssen in diesen Tagen, morgen und übermorgen, besonders viel auch von der Schöpfung reden. Es ist für Christen sehr wichtig, die Schöpfungsgegebenheiten ins Auge fassen. Und da haben die Männer natürlich schon gewisse Ursachen, würde ich sagen, warum sie in ihrer Liebe manchmal gebremst sind. Nun, wie ist das? Ich muss es leider kurz machen, unsere Zeit geht schon zu Ende. Aber einmal, in den Männern steckt eine gewisse Urangst vor den Frauen. Woher kommt das? Bitte? Das ist doch ganz natürlich.
Weil sie gar nicht taub sein wollen.
Ja, nur ich würde ganz vorne anfangen. Die Männer haben von der ersten Stunde ihres Lebens an erlebt, dass sie von einer Frau total abhängig waren, nicht? Diese Frau konnte sie körperlich und seelisch verhungern lassen, gewissermaßen. Er war von ihrem Wohlbefinden, von ihrer Laune, von ihrem guten Willen abhängig, oder? Er war ihr völlig ausgeliefert. Und er steckt als Urerfahrung tief in den Männern drin. Oder, sagt die moderne Forschung, es ist für die Männer sehr viel schwieriger, ihre Identität zu finden, als für Frauen. Also damit gleichzeitig so eine normale, gesunde Selbstsicherheit, Selbstwert. Woher kommt das wieder? Nun, da sind die Frauen beteiligt.
Weil die Mütter, genau.
Weil für die Mütter durchschnittlich ein Sohn was anderes ist wie eine Tochter. Eine Tochter ist für die Mütter normalerweise, ja, was Selbstverständliches. Das ist eine wie sie, das ist klar. Das ist ganz selbstverständlich, mit der geht man um, das kennt man schon und so. Und die wächst viel mehr selbstverständlicher Identität auf. Aber die Männer sind was, die Buben sind was Besonderes. Die sind was anderes, vom anderen Geschlecht. Und von daher werden die häufig befrachtet mit ganz besonderen Erwartungen. Die werden in sie hinein projiziert. Und das nehmen wir ja auf. Da werden wir morgen früh davon reden müssen. Das wird in uns gespeichert. Und da haben die Männer ein ganz besonders hohes Selbstideal. Die Vorstellung, ich muss was ganz besonders Tolles werden. Sonst bin ich gar nichts. Und dann sind die sehr viel selbstunsicherer. Und von daher von vornherein etwas unsicher auch in Beziehung zu Frauen, nicht? Weil sie denken, ich müsste viel mehr bringen. Ich genüge gar nicht so. Sie sehen, da gibt es vielschichtige Zusammenhänge, die wir eigentlich im Laufe unseres Lebens loswerden sollten. Solche schwierigen Programmierungen. Und dazu ist unser Zusammenleben gedacht, dass wir diese Dinge loswerden. So, wir kommen also Vers 25, Maß der männlichen Liebe. Nun, wie ist das Maß? Wie soll der Mann lieben? So gut er halt kann, nicht? Also er strengt sich an, pumpt wie ein Maikäfer, dass er möglichst viel Liebe aus sich rausquetscht und dann liebt er seine Frau so gut es geht, oder?
Wie dann ein Fleisch.
Aha, naja. Was steht hier? Er soll seine Frau lieben, wie Jesus geliebt hat. Mit weniger tut's der Paulus nicht, bitteschön. Das genügt nicht so gut anzustrengen, wie es geht, sondern so wie Jesus. Und dann wird es auch noch konkretisiert. Wodurch wird die Liebe von Jesus zu uns konkret? Indem er sein Leben hingegeben hat. Jetzt bitte, übersetzen Sie es auf Ihren Alltag. Die Liebe zu Ihrer teuren Gattin sieht so aus, dass Sie jeden Tag Ihr dickes Ich sterben lassen dürfen. 1000 Mal, nicht? Mindestens. Weil die Alltagsrealität immer wieder in Konflikt kommt mit ihrem dicken Ich. Ja. Schön. Sie hätten sich dann nochmal überlegt, wenn Sie dieses gleich gedacht hätten, vor Ihrem Eheschluss, ob Sie in so ein schwieriges Unterfangen einsteigen, nicht? Wenn Sie da gleich St. Paulus zur Kenntnis genommen hätten. Aber es ist ja gut, dass Sie es jetzt zur Kenntnis nehmen, liebe Brüder. Lieben wie er. Und nur so kann Ehe in seinem Sinn gelingen, wenn Sie das als normal ansehen, dass Ihr alter Adam jeden Tag sterben darf. Das hängt mit Ihrer Liebe, der von Ihnen geforderten Liebe zu Ihrer Frau zusammen. Zweitens, Ziel der männlichen Liebe. Nun Ziel, der Paulus sagt, überlegt ihr doch bitte, was soll aus eurer begrenzten Gemeinsamkeit werden. Warum begrenzt? Nun, das war eines Tages zu Ende. Dauert 2, 3, 4, 5 Jahrzehnte, vielleicht auch 6 Jahrzehnte oder so, weiß ich nicht genau, sehr selten wahrscheinlich. Aber irgendwann ist rum. Bei allen von uns. Und da sagt der Paulus, bitteschön, überlegt ihr doch, was soll bis dahin draus werden. Bezieht sich ja wieder auf alle unsere mitmenschlichen Beziehungen. Die enden ja alle. Ob es unsere liebe Schwiegermutter ist, unsere böse Nachbarin oder die Frau Kollegin oder sonst jemand, alle Beziehungen enden. Und nun sagt Paulus, da kommt ja bis zum Schluss was dabei raus. Auch aus unserer ehelichen Gemeinsamkeit kommt was raus. Da wird ja was erreicht. Das ist häufig schon auf dem Gesicht abzulesen, nicht? Wenn Sie eine Ehefrau sehen, die nach 40 Ehejahren Mundwinkel hat, die bis an den Boden runtergezogen sind, nicht? Und eine finster gekrauste Stirne und zu Boden geschlagenen Blick und die depressiv traurig da hockt, nicht? Da können Sie sich schon so etwa vorstellen, wie diese 4 Jahrzehnte Ehe gelaufen sind. Und Paulus sagt, ja, da gibt es Ziele, die benennt er. Da soll rauskommen Heiligung und Reinigung. Was heißt das? Du bist zuständig dafür als Ehemann für die geistliche Reifung deiner Familienmitglieder, für ihre Befreiung von geistlichen Blockaden. Und wie kann man geistlich da wirksam werden? Nicht im Begegnen in vielen christlichen Ehen. Dass sie sagen, ja, am Anfang haben wir miteinander gebetet, aber jetzt schon lange nicht mehr. Gemeinsames Gebet, höchst selten noch vielleicht mal. Aber ist nicht mehr bei uns drin. Das erlebe ich sogar bei erlauchten Verkündigern. Und woher kommt das? Anwesend sind ja ausgenommen, lieber Bruder Straub, nicht? Woher kommt das? Dass der Gefühlsgraben nicht überwunden ist, nicht? In unserem Alltag entsteht ja immer wieder ein Gefühlsgraben. Gerade beim dicken Ich und bei den Enttäuschungen und bei den Verletzungen, die sich da ergeben. Und ich kann Verantwortung für den anderen, geistliche Verantwortung nur übernehmen, wenn ich diesen Gefühlsgraben ständig neu überwinde, als es zu einer Versöhnung beitrage, auf den anderen zugehe, nur dann läuft auch das Geistliche. Und wenn Sie das nicht schaffen, im persönlichen Bereich, dann läuft das Geistliche mit Sicherheit nicht mehr. Und dann wachsen Sie miteinander nicht. Da ist es mit dem Einssein nichts und dem sich gegenseitig fördern nichts und der sich ansprechen auf die geistlichen Defizite, was ganz wichtig wäre. Und er nennt dann als Ziel der Paulus herrliche Schönheit ohne Runzeltaten, Flecken oder dergleichen. Nun, ich denke, das ist das ganzheitliche Persönlichkeitswachstum. Und da wird deutlich, persönliche Reifung und geistliche Reifung hängen eng miteinander zusammen. Darüber müssen wir uns morgen noch ein bisschen näher unterhalten. Und beides zusammen ist die Aufgabe mit des Führers, dafür besorgt zu sein. Und dann den ersten Schritt zu tun, wenn es da klemmt. Und wenn es schwierig ist. Und wenn die Beine alleine nicht zurechtkommen, dann seelsorgerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Um alles zu tun, dass der Auferstandene in ihrer Mitte ist. Und diese Reifungs- und Wachstumsprozesse in Gang kommen, gehalten werden. Ich glaube, Beziehungen sind was Lebendiges. Das heißt, sie sind auf ständiges Wachstum angelegt. Und da darf es Blockade mal zwischendurch geben. Aber dann muss sie wieder beseitigt werden, damit neues, tieferes Wachstum in Gang kommt. Und ich erlebe, so viele Christen sind einfach stecken geblieben. Bleiben dann irgendwann hocken. Und da tut sich nichts mehr. Dann schläft das Ding ein und es schmeckt dann, naja, wie abgestandener Kaffee oder sonst noch Schlimmeres. So, wir kommen zur Art der männlichen Liebe. Die hat nach Paulus dann 4 Kennzeichen. Und sie wundern sich, wie der Paulus, der häufig als ehelos verkauft wird, manche Forscher sagen auch, er war vielleicht Witwer, weil er sich gut ausgekannt hat, aber auf jeden Fall war er Single, alleinstehend. Und was der nun für Kennzeichen findet für die männliche Liebe, das hätten sie mir überhaupt nicht zugetraut. Wenn sie den als verknöcherten alten Junggesellen ansehen, was es natürlich keineswegs war, wie wir das im Text entnehmen können. Vers 28, der Mann soll seine Frau lieben wie den eigenen Leib. Nun, wie lieben wir unseren eigenen Leib? Wenn sie heute Nacht so im rechten Unterbauch da irgendwie heftige Schmerzen hatten, nicht so Blinddarmgegend, dann haben sie sicher heute Morgen gesagt, naja, jetzt bin ich gerade bei der Konferenz. Und jetzt wollen wir mal ein paar warme Umschläge machen und 14 Tage warten, nicht? Und dann wird es schon irgendwo hinkommen. Es könnte zu spät sein. Und wenn Sie einen durchgebrochenen Blinddarm haben, könnte sich das äußerst schwierig auswirken, nicht? Sondern Sie haben die Signale Ihres Körpers gehört, oder wenn Sie heftige Zahnschmerzen hatten oder sonst was, und hätten dann heute Morgen schon gleich ab 8 bei der ersten Sprechstunde ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Sie beachten die Signale Ihres Körpers. Wie ist es bei Ihrer lieben Ehefrau? Nicht, wenn Sie also dann so leicht gerunzelte Stirne sehen, oder sie ist jetzt in Schweigen verfallen beim Frühstück und so und sagt gar nichts mehr. Das sind so ganz zarte Signale. Nehmen Sie die ernst und sagen, liebes Lieschen, wie ist das denn? Ich habe vielleicht, auf Schwäbisch würde man sagen, das Häfele verschüttet und habe es gar nicht gemerkt, nicht? Ist was los? Ich am Anfang meiner Ehe habe ich gedacht, naja, wenn sie irgendwas hat, soll sie es doch sagen, nicht? Ist doch an ihr, ich habe nichts. Und da habe ich gemerkt, das ist keineswegs das Gelbe vom Ei, wenn ich das so mache, sondern da muss ich fragen, du, ist was zwischen uns? Ich merke, da läuft was nicht. Und dann kann ich auch nicht so zwischen Tür und Angel, wie bei vielbeschäftigten Leuten das so ist, denken, na, jetzt habe ich 5 Minuten, da kannst du es ja geschwind sagen, nicht? Und dann eile ich wieder zu meiner Arbeit. Nein, da muss ich mir Zeit nehmen. Wenn sie merkt, ich habe bloß 5 Minuten, dann sagt sie schon gleich gar nichts, nicht? Und mir da Zeit nehmen, dem Signal auf die Spur zu kommen. Also, die goldene Regel, Matthäus 7, Vers 12, von der Bergpredigt sagt Jesus, alles, was du von deiner Partnerin erwartest, das erweise ihr bitte ebenso. Du erwartest ja auch, dass sie auf deine Signale reagiert. Dann fang du damit an, sagt Jesus. Lerne ihre Signale wahrzunehmen und sie ernst zu nehmen, zu respektieren. Zweitens, Vers 29. Da steht das griechische Wort ektrephai, das heißt nähren. Ursprüngliche Wortbedeutung, man höre und staune, groß füttern. Das ist so ein Fachbegriff aus der Kindererziehung, heißt dann später aufziehen. Also nähre deine Ehefrau. Sorge dafür, dass ihr Wachstum möglich wird. Ich denke, das ist das Gegenteil zur Selbstsucht. Suche das, was denn des anderen ist, was ihn fördert und ihn voranbringt. Das ist deine Pflicht von Gott her. Und das will Jesus dir schenken, dass du dich so verhältst, deine Ehe einbringst. Nächstes Wort, auch noch in Vers 29, griechisch talpo, heißt pflegen. Das ist noch erstaunlicher. Das heißt warm machen, erwärmen. Das ist ein Fachbegriff aus der Vogelbrutpflege eigentlich von Haus aus. Da ist die Wärme des mütterlichen Herzens angesprochen. die Pflanzarbeit, das Hegen, Zartheit in der Beziehung, physische und psychische Wärmevermittlung, das Eingehen auf die Bedürfnisse des anderen, sie erspüren, sich für sie verantwortlich fühlen. Hätten Sie das dem Paulus zugetraut? Dass der das von den Männern erwartet? Was erwartet man immer von den Frauen? Und der Paulus erwartet es von den Männern. Die können sich nicht da zurückziehen in so eine distanziert kühle Position und warten, bis die Frauen Wärme einbringen. Sie sollen das tun. Sind dazu aufgefordert. Ja, ich muss mich jetzt vor uns kurz fassen. Vers 31. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Die beiden werden ein Fleisch sein. Das heißt, der Mann ist aufgefordert, seine Elternbeziehung abzutrauern. In vielen christlichen Ehegemeinschaften eine schwierige Geschichte. Das heißt, der praktisch in der christlichen Ehe ist Nummer eins deine Ehefrau. Und dann kommt eine Weile lang nichts, dann kommen deine Kinder, dann kommt eine ganze Weile lang nichts und dann kommen die Eltern. Verlassen der Eltern. Das sind Prioritäten wichtig. Und wenn diese Prioritäten vertauscht werden, wird es sofort sehr schwierig. Nicht, ich kenne da christliche Ehepartner, die mir erzählen, ja, also die Mutti wohnt da unten im Haus, wir wohnen im zweiten Stock. Und wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann bin ich halt erst eine Stunde lang bei der Mutti und die serviert mir dann ein paar Kostbarkeiten, nicht was ich gerne mag. Und dann nach einem Stündchen gehe ich hoch zu meiner Ehefrau. Und dann ist das Häfele schon verschüttet, nicht? Dann ist schon aus. Und hängen an seiner Ehefrau, da steckt das griechische Wort Proskalao, Leim drin. Das heißt, ein Mann wird festgeleimt, zusammengeschweißt werden mit seiner Ehefrau. Das ist dasselbe, was Jesus Matthäus 19, 6 sagt. Gott hat die beiden zusammengefügt, unter ein Joch gespannt. Das spricht die Unauflöslichkeit der Ehe an. Wenn die, wenn wir morgen früh noch mehr davon sprechen, aber so handeln, wie die Schrift es vorsieht, ist Scheidung völlig unnötig. Ich kann es kurz aus der Ehepsychologie andeuten. Da gibt es das Wort eines berühmten Fachmanns, des Professors Jürg Willi aus Zürich, Europas bekanntesten Paarforscher. Der hat ein Buch darüber geschrieben. Er verrät das Geheimnis. Der sagt, wenn die beiden richtig miteinander arbeiten, dann verändern sie das Veränderbare und lernen, das Unveränderbare zu ertragen. Punkt. Dann ist alles geritzt, nicht? Das Veränderbare verändern und das Unveränderbare zu ertragen. Mehr brauchen sie nicht. In der Gegenwart des Auferstandenen ist es möglich. Und dann wird aus der schwierigsten Konstellation etwas Lebbares. Ja, ich komme zu Vers 28. Da werden die Männer nochmal angesprochen. Der Mann ist zu solcher Liebe verpflichtet. Das griechische Wort ophelo, er ist es schuldig, so zu sein. Das ist also nicht ein beliebig wählbares Verhalten. Als für Leute, die besonders fromm sein wollen oder besonders nett zu ihrer Frau sein wollen, sondern das griechische Wort bringt einen Rechtsbegriff. Wir sind verpflichtet aufgrund einer Bringschuld. Verpflichtet so zu handeln. Gott klagt es gewissermaßen ein bei uns. Und von daher lässt dieser Text keinerlei Missbrauch der Führerrolle, ein Missverständnis des Hauptseins, eine einseitige Männervorherrschaft zu. Ich bin überzeugt, wenn die Feministinnen wüssten, was der Paulus da wirklich geschrieben hat, auch Frau Rorand und andere, die würden den Paulus zu ihrem Idol machen und würden sagen, der ist unser Vorkämpfer, nicht? Der hat für die wahre Befreiung der Frauen gesorgt, schon vor 2000 Jahren. Jesus hat es schon getan. Der macht es möglich. stellten nicht nur theoretische Ideale auf. Leider wissen das die nicht. Aber wir sollten es ihnen nahebringen, gerade in unserer Gesellschaft nicht. Auch wenn wir Single sind, sollten wir das verbreiten, was da wirklich in der Bibel steht. Damit es zur Kenntnis genommen wird, in unseren Gemeinden auch, wo man das weithin nicht weiß. So, ich komme zum Schluss. Vers 33 bringt Paulus noch eine Zusammenfassung. Darum griechische Wort plän. Plän heißt, das ist eine Konjunktion, ein Bindewort, dient im Griechischen nach Abschluss einer Erörterung dazu, den Scopus, also den Punkt, um den es geht, das Wesentliche, noch einmal hervorzuheben. Darum auch ihr, was ist das die Quintessenz des Ganzen? Ein jeder habe seine Frau lieb wie sich selbst. Und zweitens, die Frau aber ehre, respektiere ihren Mann. Und damit sind, denke ich, die Hauptgefahren der Geschlechter angesprochen, wie sie die moderne Wissenschaft herausarbeitet. Dass Frauen nämlich ihre Männer verachten aus der Enttäuschung heraus, und deshalb werden sie aufgefordert, ihre Männer zu respektieren, trotzdem sie sind, wie sie sind. Und die Männer, dass sie Egoisten werden oder Egoisten bleiben, und deshalb sind sie aufgefordert, ihre Frauen zu lieben, wie sich selbst in der Kraft des Auferstandenen. Er helfe uns dazu, dass wir sein Wort ernst nehmen und in seiner Gegenwart realisieren und leben. Beten Sie noch mit uns?
Sollen wir noch ein Gespräch anschließen?
Ja, doch, gerne.
Ja, wir wollen noch danken. Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken für das, was wir gehört haben, und wollen auch ganz ernsthaft die Dinge aushalten, Herr, wo wir getroffen worden sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns bewahrst, dass wir einfach jetzt so die Fülle wegstecken, sondern dass du uns wirklich hilfst, dabei zu bleiben, auszuharren bei einer Frage, wo wir ganz persönlich gefragt sind und wo es relevant wird. Amen.